Deutschlandfunk, Kultur heute.
An wen gehen gleich der goldene und die silbernen Bären? In einer halben Stunde beginnt die Preisverleihung bei der 75. Berlinale. Mehr dazu dann am Montag in dieser Sendung. Heute sortieren wir nochmal die Filme des Festivals. Wir berichten außerdem von einer Filmpremiere in der Ukraine, einer Opernpremiere in Meiningen, Ballett nach Shakespeares Sommernachtstraum und einer Ausstellung mit Bildern der Künstlerin Grete Jürgens in Hannover. Ich bin Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Wenn die Kultur nach vielen Jahren der Förderung nun weniger Geld bekommt, und das nicht nur in Deutschland, dann ist das natürlich eine Folge der politischen und wirtschaftlichen Realitäten. Der Schauspieler Lars Eidinger wandte auf der Berlinale allerdings ein:
Ich finde, die Kultur sollte nicht in der Bittstellersituation sein. Also dafür ist die Kultur eigentlich viel zu mächtig. Kultur braucht kein Mensch, aber der Mensch braucht die Kultur. Und das müssen wir wieder verstehen und begreifen und uns bewusst machen.
Was hieß das für die 75. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Berlin, die ja traditionell ein durchaus politisches Programm haben? Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus ist vor Ort und weiß mehr. Katja, was kann ein Filmfestival in diesen politisch so außerordentlichen Zeiten eigentlich bewirken? Zumal, wenn ein Regisseur wie Todd Haynes, der in Bezug auf Donald Trump sehr deutlich wird, der Jurypräsident ist.
Also ich glaube, ich habe auf dieser Berlinale unglaublich stark und bisher noch nie so stark den Trost des Kinos empfunden in diesem Jahr. Weil auf so einem Festival, da verständigt sich ja auch einerseits eine Kunstform über sich selbst, über ihren Status quo, über ihre Themen und Tendenzen aus der ganzen Welt. Aber das Kino ist eben auch eine große Empathiemaschine. Und das wurde in diesem Jahr, scheint mir, besonders spürbar. Also Menschen erzählen mit Bildern ihre Geschichten und wir tauchen in diese Erzählungen ein. Und wir entkommen einerseits für die Dauer eines Films der Welt und der Nachrichtenlage, aber wir kommen der Wirklichkeit eben auf andere, auf vermittelte Weise nahe und das ist eben tröstlich.
Die große Preisverleihung, die beginnt ja erst gleich, aber ein paar Preise wurden schon vergeben und vielleicht lässt sich daran ja vielleicht auch ein bisschen ablesen, was du gerade gesagt hast. Also der Amnesty-Filmpreis ging an die Möllner Briefe von Martina Priesner und der Preis der Internationalen Filmkritikervereinigung an den norwegischen Beitrag Dreams, Sex, Love. Ja, was lässt sich daran ablesen?
Also jetzt zum Beispiel der Fibreski-Preis, also der Internationalen Filmkritik, das ist ein wichtiger Preis, der immer auch ein Signal ist. Also im vergangenen Jahr bekam zum Beispiel diesen Preis in Cannes der Film Die Saat des heiligen Feigenbaums von Mohamed Rassoulov, der ja jetzt für Deutschland ins Oscar-Rennen zieht. Und der Fibreski-Preis hier auf der Berlinale für den norwegischen Film Dreams, eben von Dag Johan Haugerud, der ist eben bezeichnet auch, finde ich, für diesen Jahrgang. Er erzählt nämlich von einer ersten Liebe, also die 17-jährige Schülerin Johanne, die verliebt sich in ihre Lehrerin Johanna und sie hält diese Liebe in einem Manuskript fest, das auch ihre Mutter und ihre Großmutter zu lesen bekommen. Und so entsteht eben ein multiperspektivischer Film, auch ein Spiel mit Wirklichkeit, mit Fantasie, Sehnsucht und Projektion. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Film eben heute Abend auch einen Preis gewinnt. Und es ist eben zwar kein Film vielleicht der großen Bilder, aber er steht schon für einen Wettbewerb, in dem man wirklich 10 Tage lang mit komplexen, unorthodoxen, teilweise auch ruppigen Heldinnen konfrontiert wurde.
Du hast ja deinen Favoriten für den Goldenen Bären am Donnerstag hier im Prinzip schon genannt, The Blue Trail. Was macht denn diesen Film so stark im Vergleich mit den anderen Filmen im Wettbewerb, wenn wir jetzt nochmal auf den gucken, eben auf den Wettbewerb?
Also man kann sagen, das ist ein in diesem Jahr von einem feministischen Blick geprägter Wettbewerb, das aber eben nicht heißt, dass die Filme allesamt feministisch sind oder sein müssen. Es gibt vielleicht jetzt nicht so viele Regisseure und Regisseurinnen, die ihren Heldinnen und Helden auch visuellen Rückhalt gegeben haben. Und das gelingt aber eben meines Erachtens diesem Favoriten, auch der internationalen Kritik übrigens, eben diesem brasilianischen Film O Último Azul, das letzte Blau oder The Blue Trail, eben über eine 77-jährige Frau, die sich der Deportation in eine Kolonie für alte Menschen widersetzt und ihre Flucht führt sie eben ins Amazonas-Delta, also in diese Flusslandschaft. Die wird hier eben auf sehr intensive Weise ins Bild gesetzt. Und das gelingt eben, ja, wenigen Filmen, solche Bilder zu schaffen, die eben dieses Festival überdauern. Also meines Erachtens zum Beispiel auch dem Märchenfilm La Tour de Glace, der Eissturm mit Marion Cotillard. Und Cotillard spielt in dem Film zum Beispiel eine Schauspielerin und Diva, die die Schneekönigin spielt. Also wirklich auch ein sehr verspielter Film mit so Schneekulissen und vereisten Bildern. Und die wird auch von einem kleinen Waisenmädchen angehimmelt und begehrt. Also man kann schon sagen, dass Tushatattel einen subversiven, kann man auch sagen, sexuell fluiden, immer wieder überraschenden Wettbewerb zusammengestellt hat, eben, ja, mit Bildern und Filmen, die eben auch lesbisches Begehren umkreisen und befragen und die eben davon ausgehend, aber immer auch, finde ich, dass das gute universelle Geschichten erzählen und entwickeln.
Katja Nikodemus mit einer ersten Bilanz der Berlinale, die heute Abend mit der Vergabe der Bären zu Ende geht. Der Film, um den es jetzt geht, wurde vor einem halben Jahr bei den Filmfestspielen im tschechischen Karlsbad vorgestellt. Real ist eine Zufallsdokumentation des ukrainischen Regisseurs Oleg Sentsov, der als Offizier der ukrainischen Armee sein Land verteidigt und der immer wieder seine Helmkamera hat laufen lassen. Real heißt in diesem Film also, mit den Soldaten im Schützengraben zu sitzen. Sentsov hat 2014 schon die Annexion der Krim durch Russland filmisch dokumentiert. 2018 bekam er den Sacharow- bzw. EU-Menschenrechtspreis. In der Ukraine kommt seine neue Doku jetzt ins Kino. Unser ARD-Korrespondent Stefan Lark war bei der Premiere und hat mit Oleg Sentsov gesprochen.
Eigentlich sei es ein Zufall gewesen, dass sein neuer Film Real überhaupt entstanden ist, meint der ukrainische Regisseur Oleg Sentsov. Er kämpft selbst als Offizier in den Reihen der ukrainischen Armee. Eine Dokumentation über den Einsatz an der Front zu drehen, hatte er überhaupt nicht geplant.
Nun, ich bin kein Regisseur in diesem Krieg, sondern ein Soldat. Aber ich habe eine GoPro-Kamera an meinem Helm, wie viele andere auch. An diesem Tag wurde mein Bradley-Schützenpanzer getroffen. Wir eilten in den Graben und ich hatte gecheckt, ob meine Kamera noch da ist. Sie schaltete sich ein und filmte 1,5 Stunden lang, bis die Batterie leer war.
Erst ein paar Monate später bemerkte Sentsov, dass es dieses Video auf seiner Kamera gibt und will es zunächst löschen. Als er sich das Material dann noch einmal anschaut, wird er von den Erinnerungen überwältigt. Freunde und Bekannte hätten ihm dann geraten, das Material zu veröffentlichen.
Was den Film auszeichnet, ist das, was viele Kritiker mit dem englischen Begriff immersive bezeichnen. Das Eintauchen in eine Atmosphäre. Man begreift, dass dies nur ein kleines Stück ist. Man sieht nicht alles, man versteht nicht alles. Aber man fühlt, was dort passiert. Das ist die Hauptsache, das Gefühl des Krieges.
Entstanden ist eine Dokumentation, die ohne einen einzigen Schnitt auskommt. Lediglich der Ton ist nachbearbeitet worden. Der Zuschauer sieht alles aus der Perspektive von Sentsov, gefangen mit seiner Einheit in einem Schützengraben.
Es war am 17. Juni 2023 in der Nähe des Dorfes Robotyne, als eine große Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte im Süden stattfand. Diese war nicht sehr erfolgreich. Es war der 10. Tag der Kämpfe. Unsere Aufgabe war es, einen Durchbruch von 2 Kilometern zu schaffen und die Realstellung einzunehmen. Wir schafften den Durchbruch, aber sie, die Russen, fingen an, unsere Bradleys zu zerstören. Die Logistik war gestört und die Infanterie, die dort gelandet war, war umzingelt.
Eingepfercht in den lehmigen Schützengraben ist nicht zu erkennen, wer aus welcher Richtung schießt. Sind es die eigenen Truppen oder feindliche? Die Kommunikation mit der Zentrale reißt immer wieder ab. Missverständnisse im Hintergrund, das Stöhnen der Verwundeten, Aufklärungsdrohnen in der Luft. Das Gefühl der Beklemmung wird mit zunehmender Dauer des Films immer intensiver. Sentsov sagt über seinen Film Real, es sei eigentlich keine Dokumentation, sondern vielmehr ein Dokument. Welche Wirkung Real auf die Zuschauer habe, das liege nun nicht mehr in seiner Hand. Viele sind direkt nach der Premiere geradezu erschlagen von der Wucht und Intensität des Films.
Das ist
Trostlosigkeit. Ich fühle mich am Boden zerstört. Ich habe keine Gedanken. Wir müssen etwas tun. Das ist mein Gefühl.
Zur Premiere in Kiew sind alle Überlebenden dieses Einsatzes gekommen, wie auch die Angehörigen der Gefallenen. Es ist ein bewegender Moment, als sie von Sentsov am Ende des Films namentlich vorgestellt werden. Der Soldat Shuya ist ebenfalls unter ihnen. Er ist besonders häufig in Real im Bild zu sehen und wirkt in allen Situationen erstaunlich gelassen. Niemand in seiner Einheit habe Panik gehabt. Es sei wahrscheinlich das Adrenalin und die Fokussierung aufs Überleben, meint er. Wenn er sich jetzt den Film anschaue, habe er kein schlechtes Gefühl, so Shuya nach der Premiere.
Ich kann nicht das empfinden, was die anderen Zuschauer fühlen. Wir sind in unterschiedlichen Positionen. Als ich im Krieg war, habe ich viel schrecklichere Situationen erlebt.
Stefan Lag aus der Ukraine über die Premiere des Dokumentarfilms Real von Oleg Sentsov. Auch wenn Sentsovs Film in den Schützengräben spielt, klar ist, dass es weit weg von der Front Familien, Frauen, Männer und Kinder gibt, die um die Soldaten bangen. Wie der Krieg ins Private eindringt, darum geht es auch in Jean-Philippe Rameaus Oper Castor et Pollux, die gerade erst am Palais Garnier in Paris von Peter Sellers neu inszeniert wurde, dirigiert von Theodor Kurenzis. Nun zeigt das Staatstheater Meiningen eine Neuinterpretation mit einem ebenfalls hochinteressanten künstlerischen Team. Der Bildhauer Tony Craig ist für die Bühne verantwortlich, die Schauspielerin, Autorin und Regisseurin Adriana Alteras für die Inszenierung und der Barockspezialist Christopher Moles für die Musik. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs hat die Meininger Erstaufführung gestern gesehen. Florian, ich fasse noch mal kurz zusammen. Der sterbliche Castor und der unsterbliche Pollux, Geschwister, lieben beide die gleiche Frau. Castor stirbt im Krieg und nur Pollux kann ihn retten. Wenn er selbst statt Castor in die Unterwelt geht, was macht Regisseurin Adriana Alteras daraus? Eine zeitgenössische Geschichte oder reiner Mythos?
Es ist eine Mischform. Es ist schon Gegenwart. Es wird auch gespielt mit einer Filmsituation. Es gibt ein Kamerateam am Anfang, das das Ganze also filmt. Das kommt dann nochmal vor. Aber ich finde, dass dieser Handlungs- oder dieser inszenatorische Faden sich so ein bisschen verliert. Es ist eher eine Mischung. Also sie entscheidet sich ganz bewusst nicht so recht zwischen der reinen Gegenwarts-Milieustudie, wenn man so will, auch einer Machtstudie und dann auch einer mythischen Überhöhung, weil es gibt dann doch den einen oder anderen Engelsflügel, der da auftaucht, und wir sind später auch wirklich in einer Unterwelt, das allerdings eher wie so ein Badehaus aussieht. Im Grunde genommen nimmt sie das Stück relativ leicht und hat im Zweifel eigentlich eine Liebe dafür, jetzt ein ironisches Detail erstmal nach vorne zu rücken, statt jetzt das Ganze völlig stringent zu erzählen. Ich finde aber, das ist eigentlich bei Barockstoffen, auch bei diesem Stoff, durchaus möglich, dass ich jetzt eben nicht eins zu eins eine Geschichte so einfach nacherzähle oder eine eindeutige Ebene drüber schiebe.
Tony Craig, der ist ja vor allen Dingen für seine großen, sich auftürmenden Skulpturen bekannt. Die kann man sich vielleicht ganz gut so in der Unterwelt vorstellen. Er hat das Bühnenbild gestaltet. Sieht man diese Handschrift, die man so als Künstler von ihm kennt?
Ja, und zwar nur in der Unterwelt, also im zweiten Teil dieses Abends. Da sind diese biomorphen Strukturen, diese Skulpturen, die wir dort sehen, die werden mal bewegt, indem die Drehbühne angeworfen wird, werden unterschiedlich beleuchtet. Und da wird vor und in diesem, könnte man sagen, kleinen Skulpturgarten wird dann agiert. Wobei, das sind nicht die großen Bronzen, die sind zu schwer für die Bühne, sondern das sind gleichsam Studien aus dem Atelier, Entwürfe, die nochmal von der Höhe her angepasst wurden, damit die überhaupt eben auf die Bühne gehen, die Bühne nicht zusammenkracht. Das ist aber eben der zweite Teil. Der erste Teil ist sehr überraschend, denn Tony Craig hat so ungefähr 350 Skizzen gemacht und auch Zeichnungen zu den jeweiligen Momenten im Stück. Und da sehen wir nun eine Auswahl, könnte man sagen. Das sind einfach abstrakte rote Farbflächen mit so ein paar Konturen, oder es sind auch mal Gesichter, so sieht das aus. Das ist durchaus dekorativ, könnte man sagen, aber ich finde, dass es überwiegend zu den jeweiligen musikalischen Momenten und auch zur Handlung passt. Das ist gleichsam eine Assoziationsebene, die Craig uns da anbietet, und das fand ich durchaus plausibel. Vielleicht nicht über 3,5 bis 4 Stunden, so lang würde das Stück eigentlich dauern. Das ist jetzt eine Fassung, die mit rund 100 Minuten Netto-Spielzeit doch sehr kurz daherkommt. Normalerweise ist das durchaus ein Einwand, finde ich. Warum macht man so eine kurze Fassung? Aber ich finde, in diesem ganzen Setting, da passt es ziemlich gut.
Es spielen und singen keine Gäste, sondern die Meininger Hofkapelle und aus dem Ensemble Sängerinnen und Sänger. Wir hören mal kurz rein.
Musik.
Florian, die, also jetzt aus der Ferne betrachtet, schlagen sich ziemlich gut, oder?
Ja, das war jetzt Sarah Maria Salmann als Fee B. Das ist ja eine Frau, die sich umbringt, weil sie eben auch verliebt ist und leider nicht zu Potte kommt, um es mal so zu formulieren. Und sie macht das exzellent. Das ist ganz faszinierend, wie überhaupt dieses Ensemble sich da diesem französischen Timbre, diesem Duktus annähert. Auch die Manninger Hofkapelle unter eben Christopher Mools, der die wirklich einstudiert hat, um einen nicht jetzt einen wirklichen französischen Barockklang fünf Sterne hinzukriegen. Das geht nicht mit einem Ensemble, das das sonst nicht spielt, das das sonst nicht singt. Aber das ist ein eigener Weg, ein eigener Zugang, wo sehr viel schon von dem Rameau-Ton einfach drin ist. Mir hat noch sehr gut gefallen als Pollux Thomas Vija. Und ja, das ist einfach eine grandiose Ensembleleistung. Und da kommt nochmal mein Punkt wegen der Kürzung. Das wäre auch etwas, wo man dann bei 3,5 Stunden denken würde, ach, jetzt ist es ein bisschen viel. Und manchmal gibt es ja auch diese Überforderungen bei Häusern. Und insofern ist es völlig richtig, dass das in Meining genau so aufgeführt wird.
Jörn Florian Fuchs über Castor et Pollux von Jean-Philippe Rameau, neu inszeniert von Adriana Alteras am Staatstheater Meiningen. Der Zauber, der von William Shakespeares Komödie Ein Sommernachtstraum ausgeht, verblasst auch nach unzähligen Adaptionen nicht. Allein die unterschiedlichen Tanzchoreografien sind schon schwer aufzuzählen. Nun kommt ein weiteres Handlungsballett hinzu. Der rumänische Choreograf Edward Klug, der slowenische Komponist Milko Lazar haben sich dafür zusammengetan. Beide arbeiten seit rund 20 Jahren immer wieder miteinander, auch für das slowenische Nationaltheater Maribor, das Klug künstlerisch leitet. Entstanden ist der Sommernachtstraum der beiden als Auftragsarbeit für das Staatsballett Berlin. Gestern Abend war die Uraufführung, die unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring gesehen hat.
In eng anliegenden Ganzkörperanzügen treten sie auf. Selbst der Kopf ist von Stoff umspannt. Die Gesichter sind unkenntlich gemacht. Nur an den Flügeln oder den geweihartigen Kopfaufsätzen kann man Oberons Elfen, hier in Form von Hirschkäfer, Gitterwanze, Schmetterling und Libelle, erkennen. Auch die Elfen des Waldes haben ähnliche Kostüme verpasst bekommen. Sie sind in schlammgrüne, bis über den Kopf gezogene Bodysuits gewandet, die Arme enden in übergroßen, blattförmigen Handschuhen. Statt lebendigen Naturgeistern ähneln die 30 TänzerInnen jedoch eher einer Armee posthumaner Gestalten, die fast ausschließlich in synchronisierten Bewegungsabläufen wie Schreiten und Laufen auftritt. Das Hauptpersonal des Sommernachtstraums, Theseus und Hippolyta, Oberon und Titania, Helena, Demetrius, Hermia, Lysander, Aigeus und natürlich Puck, haben ihre jeweils eigenen Bewegungsqualitäten. Mit dramatisch geschwellter Brust oder feurigen Ausbrüchen, als lyrisch-poetische Liebespaare oder frech und expressiv. Den Puck, die wohl berühmteste Rolle des Sommernachtstraums, tanzt hier die Tänzerin Leroy McGadle, drahtig, biegsam, virtuos, fast sportlich. Die Leistungen der einzelnen Tänzerinnen und Tänzer des Staatsballetts können jedoch nicht verbergen, dass die Choreografie, ja der gesamte künstlerische Zugriff Edward Klugs, reichlich schlicht gehalten ist. Der rumänische Choreograf baut weder tiefere Verständnisebenen noch doppelte Böden in seine Kreation ein. Er erzählt Shakespeares Komödie in ordentlich nachvollziehbaren Abläufen, wobei er den Beginn der Handlung vom antiken Athen an einen imaginären Strand verlegt. Die Bühnenmittel, die diese Verortung illustrieren sollen, sind ebenfalls eher einfach gehalten. Tänzerinnen und Tänzer rollen auf einem Surfbrett hin und her und vor einem Halbrund aus hohen Bambusstäben lagert eine Art Felsen, der bewegt werden kann und auf dessen Schräge die ProtagonistInnen auf- und wieder abtreten können. Auf halber Höhe der rückwärtigen Wand ist eine geheime Tür eingebaut, die gelegentlich aufgeht und den Blick auf eine opulente Pflanzenwelt freigibt. Der eigentliche Zauberwald, so kann man es deuten, befindet sich offenbar nicht auf, sondern hinter der Bühne, die wir sehen, wobei diese Assoziation wiederum sinnbildlich für die gesamte Inszenierung stehen kann. Die Magie findet woanders statt. Auf der Bühne überwiegen die einfachen szenischen und choreografischen Einfälle. Das ruhige Schreiten und raumgreifende Springen, Arme, die emsig durch die Luft gestochen werden, ausladende zweite Positionen, die Expressivität vermitteln sollen. Sehr häufig wird das Ganze auch noch pantomimisch unterlegt, was bei einer Komödie zwar naheliegen mag, im Jahr 2025 allerdings eher die Erinnerungen an leicht angestaubte Kinderstücke weckt, in denen den Kleinen alles ganz genau erklärt werden muss. Auch der Einsatz der eigens für die Neukreation des Sommernachtstraums komponierten Musik Mirko Lazars hilft der Choreografie nicht wirklich weiter. Wo der slowenische Komponist musikalisch Dynamik evoziert, wird auf der Bühne garantiert genau das gezeigt: Bewegung im Übermaß. Und wo sich die Musik zurücknimmt, auf einzelne Instrumente fokussiert oder zwischendurch fast ganz verklingt, geht es auch choreografisch eher ruhig zu. Einem Vergleich mit den eleganten bis fantasievollen Sommernachtstrauminszenierungen von Choreografen wie John Neumeier oder Alexander Eckmann kann Edward Klucks Handlungsballett nicht wirklich standhalten. Was umso bedauerlicher ist, weil diese spezielle Ausformung des klassischen Tanzes eine künstlerische Wiederbelebung im zeitgenössischen Gewand gut gebrauchen könnte.
Ein neues Ballett von Edward Klug an der Staatsoper Berlin nach Shakespeares Sommernachtstraum. Elisabeth Nehring mit einer, freundlich gesagt, gemischten Bilanz. Vor genau 100 Jahren entstand in der Weimarer Republik eine Kunst, die zumindest auf den ersten Blick so nüchtern und frei von Emotionen war, dass sie kunsthistorisch unter dem Begriff neue Sachlichkeit eingeordnet wurde. Die Frauen der neuen Sachlichkeit fanden in der Rückschau weniger Beachtung, völlig zu Unrecht, wie die Wiederentdeckung der Malerin Lotte Laserstein vor ein paar Jahren zeigte. Das Sprengel-Museum in Hannover zeigt nun eine weitere Künstlerin dieser Zeit, Grete Jürgens, die auch eine besondere Beziehung zur Stadt Hannover hat. Carsten Probst hat die Retrospektive gesehen.
Noch immer gilt die neue Sachlichkeit in Deutschland als betont männliche Domäne. Bekannt sind vor allem Otto Dix, Georges Grosz oder Christian Schad. Grete Jürgens galt lange Zeit als eine der wenigen Frauen, die in der ersten Liga dieser Stilrichtung mitgespielt hat, wenn auch nur für kurze Zeit. Kuratorin Katrin Orchard.
Und so wurde sie eben halt auch in den 60er Jahren, als die neue Sachlichkeit wiederentdeckt wurde, eben halt natürlich auch so gefeiert. Insofern ist das jetzt schon mal ein Neuansatz der Ausstellung, dass mir wirklich das gesamte Werk zeigt. Wollen und eben halt auch sozusagen dieses spannende Spätwerk.
Grete Jürgens war eigentlich ausgebildete Werbegrafikerin. In ihren frühen Skizzen und Zeichnungen lässt sich ein großes zeichnerisches Talent erkennen, das auch mit einzelnen abstrakten Elementen arbeitet. Auf der namensgebenden und einzigen Ausstellung zur neuen Sachlichkeit 1925 in Mannheim war sie noch nicht vertreten. Ihr erstes, im engeren Sinn neusachliches Bild entstand 1926. Das kranke Mädchen, das auch eine ihrer bekanntesten Ölmalereien ist. Sie zeigt, dass der spezifisch nüchterne Stil der neuen Sachlichkeit mit ihren akkurat geführten Konturen und den sehr flächig aufgetragenen gedeckten Farben dem zeichnerischen Talent von Jürgens sehr entgegenkommt. Die junge Frau auf dem Bild, die in einem Korbstuhl sitzt, hält eine Pfingstrose in der Hand. Jürgens hat diese mit botanischer Akribie festgehalten, Vorausdeutung bereits auf ihr späteres Werk. Porträts und sozialkritische Motive mit Arbeitslosen und Stoffhändlern folgen und zeigen bestimmte grafische Typen, die oft eher Puppen ähneln und weniger ausdrucksvollen Individuen. Das ändert sich dann schlagartig in den ersten Jahren des Nationalsozialismus. Katrin Orchard.
Sie hat 1933 ihre erste Einzelausstellung gehabt und sieht irgendwie nicht so richtig ein, dass sie sich jetzt verstecken soll und nichts mehr tut und so. Sie ist also immer wieder präsent während der ganzen Nazi-Zeit, aber sie widmet sich einem ganz anderen Thema. Sie hat, während sie vorher sozusagen diese sozialkritischen Bilder gemalt hat, die macht sie im Grunde nicht mehr und sie widmet sich im Grunde Landschaften und eben halt der Pflanzendarstellung.
Als Unkrautmalerin bezeichnet sich Grete Jürgens ironisch selbst in dieser Zeit, weil sie keine prachtvollen Stillleben zeichnet, sondern eher abseitige Pflanzen vom Straßenrand. Ein indirekter Akt des ästhetischen Widerstandes? Sie verdient als Zeichnerin ihren Lebensunterhalt. Mit offensichtlichen Zeichen politischen Ungehorsams hält sie sich zurück. Nach dem Krieg zeichnet sie die Trümmer der zerbombten Stadt, getaucht in sanft anmutendes Abendlicht. Und schließlich wendet sie sich in den 50er Jahren der Abstraktion zu, die in dieser Zeit im Westen als Weltsprache der Freiheit angesehen wird. Wenige Jahre vor ihrem Tod erhält sie dann für ihren Werdegang das Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens. In der Presseerklärung des Sprengelmuseums zur Ausstellung wird Jürgens Werdegang mit dem Begriff der kreativen Anpassungsfähigkeit umschrieben. Und Museumsdirektor Reinhard Spieler findet mit Blick auf die NS-Zeit daran auch nichts problematisch.
Und sie ist eben eine, die sich nicht im flammenden Widerstand irgendwie ans Kreuz hat nageln lassen, sondern eine, die ihre Nische gesucht hat, wie sie überleben kann, wie sie weitermachen kann.
Historische Differenzierung ist zweifellos nötig. Man muss unterscheiden können zwischen aktiven Täterinnen und Randfiguren, die im Sog ihrer Zeit anscheinend einfach mitschwimmen. So könnte Grete Jürgens sicherlich auch als nachträgliche Identifikationsfigur vieler ihrer damaligen Zeitgenossinnen dienen. Doch deshalb gleich den Widerstand im NS-Staat zu einer bloßen Pose des jesusartigen Heroismus stempeln? Solche Töne hat man in einem großen Museum hierzulande lange nicht gehört. Und das zeigt, wie wichtig, ja wie diskussionswürdig diese erste große Retrospektive zu Grete Jürgens gerade jetzt ist.
Carsten Probst über Grete Jürgens im Sprengelmuseum in Hannover. In den Kulturmeldungen von Nicole Strecker geht es jetzt um einen berühmten Satz: Die Scham muss die Seite wechseln.
Ja, der Satz wurde zu einem Slogan der Frauenrechtsbewegung und machte Gisèle Pelicot berühmt. Jetzt hat sie vom US-Magazin Time als eine von insgesamt 12 Frauen den Titel Frau des Jahres 2025 verliehen bekommen. Denn Pelicots Entscheidung, den Vergewaltigungsprozess öffentlich zu führen, habe sie weltweit zu einer Heldin gemacht, lautet die Begründung. Der haitianische Schriftsteller, Maler, Schauspieler, Musiker und nicht zuletzt Kulturpolitiker Franck Étienne ist tot. Mit seinem auf Kreolisch geschriebenen Roman Desafie, also Herausforderung, über die brutale Diktatur von François Duvalier wurde Franck Étienne 1975 zum wichtigsten Schriftsteller seiner Heimat. Eine wichtige Inspirationsquelle seiner Kunst, der Voodoo-Kult.
Oui! Der Voodoo ist ein wichtiges Kapitel der haitianischen Spiritualität. Alles, was die Haitianer konzipieren und realisieren konnten, ihre Lebensart und ihre Lebenskunst, wurzeln in der Matrix des Voodoo-Kults. Dazu gehört das Kreolische, die Sprache meiner Kindheit, meiner Eltern, meines Volkes, und das Französische mit seinen schmerzhaften Begriffsexerzitien, die Sprache meiner Phantasmen.
So schrieb Franck Étienne in beiden Sprachen. Er galt bald als der James Joyce der Karibik und wurde immer wieder als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt. Aber auch als Maler hatte er Erfolg, etwa mit einer Porträtserie über die Opfer der Erdbebenkatastrophe von 2010. Ende der 1980er Jahre wurde er Kulturminister, wobei er sich auch als Politiker immer der haitianischen Identität verpflichtet fühlte. Jetzt ist das Multitalent Franck Étienne mit 88 Jahren gestorben. Und auch der Publizist und frühere NDR-Kulturredakteur Hanjo Kesting ist tot. Mit seiner Lust an der charmanten Provokation hat er die Auseinandersetzung mit Literatur im Radio auf ein ganz neues Niveau gehoben. Gefragt, woran man Weltliteratur erkenne, nannte er unter anderem diese Kriterien.
An seiner sprachlichen Gestalt, das ist das wichtigste Kriterium, an seinem thematischen Reichtum, der Reflexion auf Weltgeschehen.
Als Literaturkritiker galt für ihn immer die Devise, das Publikum an- und aufzuregen. Kesting wurde 82 Jahre alt. Heute wurde in Berlin erneut gegen die geplanten Kürzungen im Haushalt protestiert. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis Berlin ist unkürzbar. Rund 5000 Demonstranten beteiligten sich laut Polizei. Und jetzt gibt es auch noch bei den Jeckenzoff. Ein Karnevalswagen, der beim Rosenmontagszug in Köln fahren soll, erzürnt die Lokalpolitiker. Der Wagen zeigt einen Beichtstuhl, in den ein Messdiener von einem Priester gelockt wird. Auf dem Beichtstuhl die Aufschrift »Jesus liebt dich«. Unverkennbar eine satirische Anspielung auf kirchlichen Missbrauch. Und dass die Formel »Jesus liebt dich« hier doppeldeutig sei, sei ja wohl die Schuld der Kirche, sagen die Veranstalter. Die Kritiker dagegen finden, Karneval solle provozieren, nicht verletzen, der Wagen solle nicht am Karnevalszug teilnehmen. So viel dann zur Narrenfreiheit in Köln.
Das war die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Zum Ermittlungsstand nach dem Messerangriff am Berliner Holocaust-Mahnmal gleich mehr in den Informationen am Abend. Morgen gibt es wegen der Bundestagswahl keine Kultur-Heute-Sendung, dafür ab 17 Uhr das Deutschlandfunk-Wahlstudio. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse.